Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat ihren Kurs in der Euro-Krise verteidigt und einer Vergemeinschaftung von Schulden erneut eine Absage erteilt. In einer Regierungserklärung zum morgigen EU-Gipfel äußerte sie deutliche Kritik an Reformvorschlägen der EU-Spitze. Ratspräsident Van Rompuy wirbt darin unter anderem für gemeinsame Anleihen der Euro-Länder, ein Weg, der aus Sicht der Kanzlerin in die falsche Richtung führt.
Die Kanzlerin und ihr Finanzminister. Letzte Abstimmungen. Sie braucht jetzt alle Unterstützung. Es ist der Tag vor einem der wichtigsten Gipfel in Brüssel. Es geht um die Vergemeinschaftung von Schulden in Europa. Eine Reformidee der EU-Spitze, die Merkel entschieden ablehnt.
Damit, so fürchte ich, wird auf dem Rat insgesamt wieder viel zu viel über alle möglichen Ideen für eine gemeinschaftliche Haftung und viel zu wenig über verbesserte Kontrollen und Strukturmaßnahmen gesprochen.
Verbesserte Kontrollen bei Schuldenstaaten, dafür will sie sich morgen in Brüssel einsetzen. Und für ihren neuen Kurs von Sparen und Wachstum. SPD und Grüne machen klar, das war ursprünglich ihre Idee.
2 Jahre Ideologie, dass Wettbewerbsfähigkeit nur einseitig durch ein Spardiktat erfolgen kann. Dieser Weg ist jetzt zu Ende und das ist richtig so und wir haben dazu beigetragen.
Und sie auch. Die SPD macht deutlich, einem reinen Sparkurs würden die Sozialdemokraten bei der Abstimmung zum Fiskalpakt im Parlament nie zustimmen.
Ein Fiskalpakt allein, wie Sie ihn ursprünglich verhandelt haben, der hätte eben in diesem Parlament keine Chance auf eine Zweidrittelmehrheit. Machen Sie sich das immer wieder klar.
Klar für die Linkspartei, Ursache der Staatsverschuldung seien marode Banken.
Ihr Begriff Staatsschuldenkrise ist falsch. Es ist eine Bankenkrise. Die Staaten sind nur so verschuldet, weil sie permanent die Banken und Hedgefonds retten.
Merkel will morgen in Brüssel die Weichen für die Euro-Schuldenkrise stellen. Ihr Appell?
In dieser Krise geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage, ob wir in Zukunft in Europa auch im Wohlstand leben können, angesichts eines sich weltweit völlig verändernden Wettbewerbs.
Um die richtige Lösung wird es morgen in Brüssel kontroverse Debatten geben, so die Kanzlerin.
Am Vorabend des EU-Gipfels ist Bundeskanzlerin Merkel nach Paris gereist, um sich mit Frankreichs Präsidenten Hollande abzustimmen. Eine Verständigung zwischen beiden Ländern gilt als wichtige Voraussetzung für gemeinsame Schritte aller EU-Partner. Der Sozialist Hollande setzt sich dafür ein, der Euro-Krise mit stärkeren Wachstumsimpulsen zu begegnen.
Alles soll so aussehen wie bei einem Routinebesuch. Prunk und Pomp vom Élysée. Wie vor EU-Gipfeln üblich, trifft sich die Kanzlerin mit dem französischen Präsidenten, um die Marschroute abzusprechen. Doch beim ersten gemeinsamen Treffen von Angela Merkel und François Hollande im Élysée kann von Routine keine Rede sein. Beide wollen direkt an die Arbeit und vergessen darüber wohl, dass sie zuvor eine Erklärung abgeben wollten. Groß waren in den letzten Monaten die deutsch-französischen Differenzen. Jetzt brauchen beide einen Erfolg in Brüssel und der eine kommt ohne den anderen nicht aus.
Wir sind heute am Vorabend eines wichtigen europäischen Gipfels. Wir haben bisher sehr gut zusammengearbeitet. Wir sind vorangekommen, vor allem zum Thema Wachstum, das ja der Inhalt vieler Diskussionen war.
Ich sage, wir brauchen ein Mehr an Europa und ich glaube, darin sind wir uns einig. Wir brauchen ein funktionierendes Europa, darauf schauen die Märkte. Und wir brauchen ein Europa, das sich gegenseitig hilft. Das ist der Geist, in dem wir arbeiten. Herzlichen Dank für die Einladung.
Bei einem gemeinsamen Abendessen wollen Sie sich absprechen. Ein Vier-Augen-Gespräch, bei dem die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich auf den Tisch kommen werden. Eurobonds, also die gemeinsame Haftung für Schulden, lehnt die Kanzlerin entschieden ab. François Hollande besteht inzwischen nicht mehr auf einer sofortigen Einführung. Dafür ist Angela Merkel ihm beim Wachstumspakt entgegengekommen. Aber falls Frankreich und Deutschland beim EU-Gipfel keine Einigkeit nach außen demonstrieren, wird das ein schlechtes Signal für Europa sein.
Zur Position der Bundesregierung vor dem EU-Gipfel jetzt eine Einschätzung von Ulrich Deppendorf live aus Berlin.
Noch nie hat Angela Merkel Vorschläge aus Brüssel derart heftig kritisiert wie heute in ihrer Regierungserklärung zum kommenden EU-Gipfel. Die Bundeskanzlerin war verärgert, dass in der Vorlage so wenig von Haushaltsdisziplin und Strukturmaßnahmen, aber viel von Gemeinschaftshaftung die Rede war. Das hatte man in Berlin nach den Gesprächen der letzten Tage mit Brüssel nicht erwartet. Klar ist nun, Eurobonds sind mit dieser Kanzlerin nicht mehr zu machen. Interessant aber ihr Hinweis, Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer für europäische Wachstumsinitiativen einzusetzen. Bislang wollte die Bundesregierung diese Einnahmen in die nationalen Haushalte zurückführen. Ein kleines Kompromissangebot. Den großen Durchbruch wird es auf diesem Gipfel, so scheint es, wieder nicht geben. Zu weit liegen die Vorstellungen der Nord- und Südländer noch auseinander. Mit Spannung wartet Berlin auf die Rückkehr der Kanzlerin aus Brüssel am Freitag und auf ihre zweite Regierungserklärung vor den entscheidenden Abstimmungen von Bundestag und Bundesrat. Und damit zurück zu Jens Riva.
Italiens Regierungschef Monti fährt gestärkt zum EU-Gipfel nach Brüssel. Das Parlament billigte in einer letzten Vertrauensabstimmung seine umstrittene Arbeitsmarktreform. Sie zielt vor allem darauf ab, den Kündigungsschutz zu lockern. Bei den Gewerkschaften stößt das Vorhaben auf heftigen Widerstand. Die Reform gilt als Kernstück von Montis Bemühungen, Italien unter dem Druck der Finanzkrise wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gebilligt. In den Zahlen von Finanzminister Schäuble sind allerdings noch nicht die Zugeständnisse berücksichtigt, die der Bund den Ländern für ihre Zustimmung zum europäischen Fiskalpakt macht. Die Neuverschuldung wird mit knapp 19 Milliarden Euro angesetzt. In 4 Jahren soll der Bund ohne neue Schulden auskommen.
In dieser Mappe sind sie drin, die Zahlen für den Bundeshaushalt für das nächste Jahr. Schäubles Etatentwurf sieht fast eine Halbierung der Neuschulden vor.
Wir setzen mit diesem Haushalt und mit der mittelfristigen Finanzplanung unsere Politik der wachstumsfreundlichen Defizitreduzierung fort.
Der Entwurf für den Bundeshaushalt sieht Ausgaben in Höhe von etwas über 302 Milliarden Euro vor. Die Einnahmen werden mit gut 283 Milliarden angesetzt. Daraus ergibt sich für 2013 eine Neuverschuldung von knapp 19 Milliarden Euro. Das ist der Opposition immer noch zu viel. Nach Ansicht der SPD hätte man mehr sparen können.
Es gibt keinerlei Subventionsabbau und auch keine Strukturreform im Haushalt. Von daher lehnen wir diesen ersten Entwurf ab, weil auch Dinge wie zum Beispiel das Betreuungsgeld mit etatisiert sind und nicht gegenfinanziert sind.
Der Finanzminister indes ist stolz, dass er die Neuverschuldung trotz der Eurokrise abbauen kann. Laut Finanzplan soll sie in den nächsten 4 Jahren kontinuierlich sinken. 2016 will der Bund ganz ohne neue Kredite auskommen.
Damit leisten wir einen Beitrag von Seiten der Finanzpolitik für nachhaltiges Wachstum in Deutschland, in Europa. Und im Übrigen werden wir auch unserer Verantwortung für die globale weltwirtschaftliche Entwicklung gerecht.
Der Haushalt 2013 wird nach der Sommerpause im Bundestag beraten.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem haben wir Wirtschaftswissenschaftler zum Haushalt befragt. Über den Syrien-Konflikt soll am Wochenende auf einem Krisentreffen beraten werden. UN-Vermittler Annan berief die Syrien-Aktionsgruppe nach Genf ein. Annan hatte vor Wochen einen Friedensplan vorgeschlagen, der aber nicht eingehalten wird. Der UN-Menschenrechtsrat legte einen Bericht über das Massaker in Al-Hawla vor, bei dem im Mai mehr als 100 Menschen getötet worden waren. Auch heute gab es wieder Kämpfe.
Die Überreste eines regierungsnahen Fernsehsenders in der Nähe von Damaskus. 7 Menschen sollen bei dem Sprengstoffanschlag ums Leben gekommen sein. Das syrische Staatsfernsehen zeigt demonstrativ Bilder der Leichen. Die Tat von Terroristen erklärt das Regime, das immer mehr in Bedrängnis gerät. Machthaber Assad sprach gestern Abend bei einer Kabinettssitzung offen von Krieg. Er kündigte an, den Konflikt mit aller Macht überwinden zu wollen. Doch tatsächlich werden die Kämpfe in Syrien immer blutiger, wie hier in Homs. Morde, Folter, Vergewaltigungen, auch an Kindern, sind an der Tagesordnung. Das zumindest berichtet der Chef einer Untersuchungskommission vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Trotz der vereinbarten Waffenruhe sind die Kämpfe dramatisch eskaliert. Es droht eine Katastrophe. Die Kommission präsentierte auch neue Erkenntnisse zum Massaker von Al-Hawla, bei dem über 100 Menschen grausam getötet wurden. Viel spreche dafür, dass Regierungstruppen verantwortlich seien. Das wies Syriens Botschafter empört zurück und verließ den Raum unter Protest. Auch Russland warnte vor pauschalen Verurteilungen seines Verbündeten. Ein Vertreter des UN-Sondergesandten Annan mahnte zur Besonnenheit.
Time is running out.
Die Zeit läuft ab. Die Gewalt in Syrien wird immer zerstörerischer. Die Menschen sind darauf angewiesen, dass die internationale Gemeinschaft jetzt zusammenkommt. Einen ersten Anlauf dazu wollen die 5 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und Vertreter arabischer Länder am Samstag in Genf unternehmen. Die Erwartungen an das Treffen sind hoch.
Die britische Königin Elisabeth II. Hat anlässlich ihres 60. Thronjubiläums Nordirland besucht. Zum ersten Mal traf die Königin eine Delegation, zu der auch ein früheres IRA-Mitglied gehörte. Der Ex-Kommandeur McGuinness gilt als einer der Köpfe der irisch-republikanischen Armee, die in den 70er und 80er Jahren mit Gewalt die Abspaltung Nordirlands von Großbritannien erreichen wollte. Etwa 3.600 Menschen wurden während des Konflikts getötet. Im Schmiergeldprozess um die Formel 1 ist der frühere Vorstand der Bayerischen Landesbank Rybkowski verurteilt worden. Das Landgericht München verhängte 8,5 Jahre Haft wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung. Rybkowski hatte gestanden, 44 Millionen Dollar von Formel 1-Chef Ecclestone kassiert zu haben, als die Bayern LB ihre Anteile an der Rennserie einem Finanzinvestor verkauft hatte. Ob auch Ecclestone angeklagt wird, prüft die Staatsanwaltschaft noch. Der Deutsche Bauernverband hat einen neuen Präsidenten. Joachim Ruckwied, bisheriger Chef des Baden-Württembergischen Landesverbandes, wurde auf dem Bauerntag in Fürstenfeldbruck mit großer Mehrheit von den Delegierten gewählt. Er war als einziger Kandidat angetreten. Der bisherige Präsident Sonnleitner hatte nach 15 Jahren an der Spitze des Verbandes aus persönlichen Gründen nicht noch einmal kandidiert.
Gut 95% der Delegierten gaben ihm ihre Stimme. Er war der einzige Kandidat, Joachim Ruckwied, 50 Jahre alt, Landwirt aus der Nähe von Heilbronn in Baden-Württemberg. Er plant nun, enger mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten und ihnen ein modernes Bild der Landwirte als Nahrungsmittelproduzenten zu vermitteln.
Wir werden versuchen, die Wertschätzung der Lebensmittel zu verbessern, hier eine Allianz mit unseren Verbrauchern zu schließen und uns auch Themen, die in der Diskussion der Gesellschaft stehen, wie beispielsweise das Thema Tierschutz, Tierhaltungsformen, widmen.
Sein wichtigstes Anliegen, die Lebensmittelsicherung für die wachsende Weltbevölkerung. Deshalb hält er auch nichts von den Plänen von EU-Agrarkommissar Csolloš, 7% der landwirtschaftlichen Fläche jedes Bauern stillzulegen. Ruckwied setzt auf Technik und Effizienz, auch im eigenen Acker- und Weinbaubetrieb mit 300 Hektar Fläche.
Ich habe natürlich 2 ständige Mitarbeiter. Wir haben jetzt noch einen Auszubildenden. Im Sommer kommt dann noch ein Student dazu. Die machen die Hauptsache der Arbeit. Aber wenn ich Zeit finde, bin ich Mitarbeiter. Ich bin Landwirt, ich bin Bauer mit Leib und Seele.
Ruckwied gilt im Verband als durchsetzungsstark. Änderungen am Kurs sind aber nicht zu erwarten. Der Schwabe setzt auf Kontinuität zu seinem bayerischen Vorgänger Sonnleitner.
Im deutschen Fußballteam sind heute die letzten Vorbereitungen für das EM-Halbfinale angelaufen. Die Mannschaft zog von Danzig nach Warschau um, wo es morgen Abend gegen Italien um den Einzug ins Endspiel geht. In Donetsk in der Ukraine wird am Abend die erste Halbfinalbegegnung angepfiffen. Im Spiel Spanien gegen Portugal entscheidet sich, wer am Sonntag gegen Deutschland oder Italien um den EM-Titel kämpft.
Er hat sich seinen großen Traum erfüllt. Arne Garbius hat bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Helsinki die erste Medaille geholt für das deutsche Team. In einer hochklassig besetzten Konkurrenz lief der Wahltübinger ein taktisch cleveres und couragiertes Rennen mit einem starken Schlusssport. Nur Welt- und Europameister Mo Farah war noch schneller. Am Ende Silber für den 31-Jährigen. Für Arne Garbius ist es die erste internationale Medaille in seiner Karriere und ein gelungener Auftakt für die deutschen Leichtathleten.
Die Lottozahlen 2, 5, 15, 31, 37, 43, Zusatzzahl 48, Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 1, 9, 3, 5, 8, 9. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 7, 1, 7, 7, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 28. Juni.
Zwischen einem Tief bei Irland und einem Hoch über dem Balkan fließt sehr warme und zunehmend schwüle Luft heran, in der sich ab morgen bis zum Wochenende teilweise unwetterartige Gewitter entwickeln. Im Norden ist es heute Nacht meist stark bewölkt. In der Mitte gibt es auch Wolkenlücken. Örtlich fällt etwas Regen. Im Süden oft klar und dort zeigt sich die Sonne morgen am häufigsten. Sonst gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im Nordosten regnet es etwas. Am späteren Nachmittag entwickeln sich im Westen gebietsweise Schauer und Gewitter, die sich am Abend Richtung Mitte ausbreiten und stellenweise unwetterartig werden können. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. In Gewitternähe sind Sturmböen möglich. Im Bayerischen Wald heute Nacht 9, in der Kölner Bucht bis 16 Grad. Morgen in Küstennähe 20 bis 22, im Südwesten bis 31 Grad. Am Freitag mal Sonne, mal Wolken und gebietsweise Schauer oder Gewitter mit Unwetterpotenzial. Am Wochenende beginnen die Tage vielerorts freundlich, aber später entwickeln sich in der schwülen Hitze teilweise unwetterartige Gewitter.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Tom Buro fragt nach, was das Beschneidungsverbot für Juden und Muslime in Deutschland bedeutet. Außerdem der Abwehrkampf der Kanzlerin gegen Eurobonds. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.